ARD Sounds.
NDR Info. Intensivstation.
So, willkommen zusammen hier im Intensivstation-Podcast mit Stefan Fritsche. Und ist schon wieder so, ne? Wieder ein Monat um. Fürchterlich.
Das ist auch nicht schön zu reden.
Nee, absolut nicht. Vielleicht liegt's auch ein bisschen daran, weil es auch ein März war. Ja, sind ja beide momentan von der Beliebtheit her ganz unten. Der eine war zu warm, der andere zu kalt, also klimatisch und sozial gesehen.
Machen Sie sich mal ganz locker, wir kriegen das richtig ordentlich hier hin.
Locker machen bei dem bescheidenen Monat März, also ich weiß nicht.
Wollen Sie gerade mit mir diskutieren darüber?
Über den März? Nee, danke, der war schlimm genug. Kriege, Spritpreise, Wahl und Wahlen, überall Streik, die Bahn tiefer in den roten Zahlen, Deepfakes auf dem Vormarsch, die SPD am Boden.
Ich weiß ja, dass das Thema hier beunruhigt, aber das Programm wollen wir jetzt heute doch durchziehen. Das kriegen wir doch hin.
Ja, das wollen wir. Aber können wir mal diese Parlamentsdomina hier raushalten, bitte? Danke.
Die Position des Wals im flachen Wasser auf einer Sandbank hat sich über Nacht nicht verändert.
Er stößt weiterhin Luft aus, also er atmet weiterhin, das können wir beobachten.
Möwen picken Stücke aus seinem Fleisch, nachdem sich die Haut teilweise gelöst hat.
Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist am Ende, inwiefern der Wal eigentlich noch schwimmfähig ist. Also wenn er sich hier freischwimmen würde, ist es momentan mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwo an anderer Stelle dann auch wieder anstranden würde. Deswegen sind die Aussichten insgesamt nicht gut.
Wir schreiben Montag, den 30. März, 15 Uhr. Und ich sage das deswegen, weil das Schicksal des Buckelwals noch immer in der Schwebe ist. Ein Tier, das tagelang die Menschen geradezu in Atem gehalten hat. Hätte sich als Sommerlochtier übrigens bestens gemacht, aber jetzt geht's ihm, Stand jetzt, ich muss mal eben nachschauen, nicht ganz so gut. Also wie gesagt, alles Gute von hier aus. Spitzname hat Bucky übrigens ja auch noch keinen. Auch das ist sehr ungewöhnlich und ja, vielleicht auch besser so. Als Sommerlochtier hätte er nämlich schon 3. So, wie komme ich jetzt vom Wal zur Wal? Gestrandet, zurück in die Fahrrinne, atmet kaum noch, läuft wieder auf Grund, Möwen picken Teile aus seinem Fleisch. Ha, viele denken ja spontan auch an die SPD.
Aber das Wahlergebnis ist ein Fiasko, das ist ganz klar.
Und wenn der Lauterbach das schon sagt.
Das ist in der Tat sehr bitter.
Ist eine Achterbahnfahrt nach unten, aber leise.
Mit entsprechend versteinerten Gesichtern, Totenstille hier.
Braucht kein lebender Mensch so eine Totenstille. Ganz besonders bei Wahlen nicht. Wenn alle dastehen und wie hypnotisiert auf die 18-Uhr-Prognose starren, dann gibt's entweder entfesselte Begeisterung, als würde Hans-Dietrich Genscher noch mal sagen.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute
Ihre Wahlergebnisse. Oder es ist Tristesse pur, Verzweiflung, versteinerte Betongesichter, eben Totenstille. Ja, und jetzt, nachdem die SPD quasi eine Nahtoderfahrung in Baden-Württemberg gemacht hat und in Rheinland-Pfalz den Alexander Schweizer verloren hat, was jetzt? Wer jetzt? Wie jetzt?
Wir erwarten aber auch, dass die SPD sich nicht jetzt in Selbstzerfleischung ergießt.
Ja, aber bitte vorher pürieren, erst dann kann sich's ergießen. Einfaches physikalisches Prinzip. Aber apropos Fleisch, also die AfD ist ja jetzt mehr und mehr Fleisch vom Fleische der SPD, denn die Wählerwanderungen von der SPD zur AfD sind ja doch erheblich. Allein 35.000 in Rheinland-Pfalz. Ich frage mich zwar, wie das geht, ja, da musst du ja beim Wandern über so viele rote Ampeln laufen, aber bitte. Jetzt ist Schluss mit Selbstzerfleischung, jetzt ist mal Agenda 2026 angesagt.
2026, und das sage ich deutlich, wird uns Mut abverlangen. Wir alle wissen, Deutschland braucht grundlegende Reformen.
Klingbeil vor kurzem bei seiner Grundsatzrede. Das Basta fehlte, aber so ist er halt nicht, der Lars. Ne?
Wir können nicht jede Krise und jedes Problem einfach mit noch mehr Geld beantworten.
Auch klar. Und auch schon mal gehört.
Ich sage das ohne Schaum vor Mund.
Ja, bitte. Das wäre nett. Ohne Schaum. Ach.
Und mein Gefühl ist auch, dass die Menschen in unserem Land bereit sind, Opfer zu bringen.
Das nennt man dann wohl All-In-Gehen. Der Lars setzt seine Trumpfkarte. Ehegattensplitting weg. Mehr arbeiten.
Raus aus den argumentativen Schützengräben.
Jupp, und klar, warum er das macht. Jetzt kommen nämlich die Reformvorschläge zur Krankenversicherung, zur Pflege, zur Rente. Das wird alles nicht ganz so schön. Stichwort abverlangen. Und da will er jetzt schon mal drauf vorbereiten. Die SPD, ja, sie wird sich opfern, das alles mitmachen. Und wer weiß, vielleicht werden viel, viel später mal der Lars und die Bärbel als Heilige verehrt. Sie standen am Abgrund, hatten nichts mehr zu verlieren, keine Chance und sie haben sie genutzt. Weil sie radikal waren in ihren Maßnahmen.
Schrödinger PC, Personal Coaching, womit kann ich... Oh, Herr Klingbeil, Lars, schön, dass du zurückrufst. Ja, genau, das Wochenende war ja in Sachen Situationsanalyse und Fehlersuche schon sehr erfolgreich, nicht? Ja, bloß schade, dass es mit den konkreten nächsten Schritten nicht so geklappt hat. Ja, wem sagst du das? Also, mich erinnert das an die Geschichte mit dem Jockey, der beim Rennen als letzter ins Ziel gekommen ist. Ja, der sagt, natürlich hätte ich schneller im Ziel sein können, aber ich musste ja das Pferd mitnehmen, nicht? Genau das ist dein Problem. Du könntest so schön Politik machen und Wahlen gewinnen, wenn du nicht die ganze Partei mitschleppen müsstest, ja? Ich habe da schon mal überlegt, ob du es nicht machen willst wie die Wagenknecht, nicht? Einfach einen Schlussstrich und einen Neuanfang. Ich hätte da auch schon den idealen Namen. Lars Klingbeil Wählerkreis. Verstehst du? LKW. Ich meine, LKW klingt nach Kraft und Aufbruch, nicht? Da bewegt sich was. Ich würde, ja, bei den jetzigen Spritpreisen vielleicht doch nicht so ideal. Da hast du recht, ja. Aber was willst du machen? Ich sage nur Krankenkassenreform. Die Partei will weder Leistungskürzungen noch Beitragserhöhungen. Und der Wirtschaftsminister soll erklären, woher dann das Geld kommen soll. Aber keine Angst, ich habe mir da was einfallen lassen. Ich kenne einen ganz tollen Typen in Babelsberg. Nee, der ist kein Finanzexperte, der ist Maskenbildner. Der macht auch den Harpe Kerkeling zu Horst Schlimmer. Ich sage nur, flotter Bart, eine passende Perücke und du wirst Willi Klugmann. Ja, Willi Klugmann, der engagierte SPD-Bürgermeister aus der Provinz, der der Partei wieder Volksnähe und Glaubwürdigkeit verleiht. Den bauen wir systematisch als Sympathieträger auf. Und wenn du dich dann um den Parteivorsitz bewirbst, heißt es endlich wieder Willi wählen. Das hat ja schon mal geklappt. Zugunsten von Willi müsstest du als Lars natürlich irgendwie in der Versenkung verschwinden, nicht? Aber genau darin besteht ja die Problemlösung. Aufgelegt, so ist er. Aber spätestens im September nach den MV-Wahlen kommt er wieder angekrochen. Ich kann warten.
Grundsätzlich stellt sich ja nach Wahlen wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz für alle die Schwarze-Peter-Frage.
Kann man sich hinterher immer fragen, woran es gelegen hat? Ich meine, woran hat es gelegen? Fragt man sich hinterher immer, woran es gelegen hat.
Ja, woran? Wie konnte es so weit kommen? Was war der Grund, könnte man auch fragen. Aber woran hat er gelegen? In einem Wort, das ist halt bodenständiger.
Herr Juh, woran hat er gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat er gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran er gelegen hat. Ich sage immer... Woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat die Lehen? Na gut, ich sag mal so. Woran hat die Lehen? Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat.
Ja, an irgendwas hat es immer gelegen. Ne? Klar, aber auch oft die Erkenntnis, an mir hat es nicht gelegen, sondern an anderen.
Das kennen Sie doch bestimmt auch. Sie haben gerade eine Landtagswahl verloren und werden jetzt zu allem Überfluss von Reportern mit anstrengenden Fragen gelöchert.
Warum? Woran hat es gelegen?
Sie könnten jetzt sowas antworten wie...
Tja, da haben wir im Wahlkampf wohl auf die falsche Themen gesetzt und konnte den Leuten einfach keine überzeugenden Lösungen anbieten.
Aber so weit muss es nicht kommen. Mit unserem Schwarzer Peter Ausredenset haben Sie immer die passende Antwort.
Da ist auch ein Schmutzwahlkampf geführt worden.
Es gab auch eine Schmutzkampagne gegen den Spitzenkandidaten der CDU.
Schwarzer Peter mit der schlechte Arbeit im Bund Ausblendformel. Bestellen Sie jetzt und seien Sie für die nächste Landtagswahl gerüstet.
So wie es aussieht, ist die FDP Opfer der Polarisierung zwischen Grünen und CDU geworden.
Für die ersten 20 Anrufer packen wir unser Schwarzer Peter Pro-Abo obendrauf. Yeah! Noch ausgefeiltere Argumente, warum immer nur die anderen schuld sind. Auch Linken-Chef Jan van Aken ist begeisterter Schwarzer Peter Pro-Abonnent.
Denn hat es, glaube ich, tatsächlich daran gelegen, dass dieser Manuel Hagel, der Kandidat von der CDU, eine derart jämmerliche Figur abgegeben hat, dass, glaube ich, ganz viele Menschen hier in Baden-Württemberg gesagt haben, alles tun, um den Mann zu verhindern. Das ist vielleicht am Ende auf unsere Kosten gegangen.
Schwarzer Peter lindert Selbstzweifel und Enttäuschung und stärkt das eigene Ego. Denn schuld sind immer nur die anderen.
Ob Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, Wahlen können ja wirklich so grausam sein. Auch für Parteien übrigens. Wo früher noch frohe Zweistelligkeit herrschte, ist jetzt die Einstelligkeit eingezogen. Teilweise bis zur Unkenntlichkeit verzwergt oder komplett abgemagert. Geradezu dürr. Liebling, ich habe die Partei geschrumpft. An diesem Film wird derzeit gearbeitet. Aber einen anderen, Stichwort Dürr, den gibt's schon.
Erleben Sie nach Herbst der Reformen und Full Metal Pistorius das Kino-Highlight des Jahres. Für eine Handvoll Prozent. Es war einmal die FDP. Ein Politdrama mit Leonardo DiCaprio als Christian Lindner, Richard Gere als Wolfgang Kubicki und einem völlig unbekannten Nachwuchsschauspieler als Christian Dürr. Seien Sie mit dabei, wenn das ungleiche Trio die Partei der Freiheit endgültig vor die Wand fährt. Für eine Handvoll Prozent ein packender Politthriller über eine Partei, die schon immer tapfer auf verlorenen Posten kämpfte. Eigenverantwortung, Risikobereitschaft, aber auch Eigenverantwortung. Völlig aussichtslos im bundesdeutschen Auenland, wo man sich seit jeher gemütlich aus der Affäre ziehen und auf Vater Staat verlassen möchte. Die Macher von Fluch der Akribik setzen den Missverstandenen der deutschen Bundespolitik ein cineastisches Denkmal. Erleben Sie Christoph Waltz als Guido Westerwelle, den Ritter der sozialen Kälte, und Meryl Streep als Paragraphenreiterin Leuthäuser Schnarrenberger. Aufstieg und Fall einer Partei, die nie so richtig oben war, aber doch als Königsmacherin, als Zünglein an der Koalitionswaage galt. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Doch Prinzipientreue gilt in diesem Land vor unserer Zeit als Umfallen. Zweistellig, einstellig, unwichtig. Oder wie Friedrich Merz das Leinwandspektakel nennt, stirb schnell. Ein Actionabenteuer über eine Partei, die einfach zu viel wollte. Patriotismus und Weltoffenheit. Zukunft gestalten und trotzdem mit Olaf Scholz koalieren. Eine Mission Impossible. Und als nächstes im Kino der sozialdemokratische Blockbuster. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Wählerlücke.
Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche. Und wer von uns Auto fährt, wir wissen es alle, nee, ich sag's anders, wer von uns Verbrenner fährt, der hat gerade keine gute Zeit.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne, dass man verarscht wird.
Gut, so kann man es auch nennen, aber es kann man auch nennen, ökonomische Notwendigkeiten der Mineralölindustrie angesichts multinegativer Marktfaktoren, getriggert durch Umstände von außen.
Und wenn das nicht Abzocke ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann weiß ich nicht, was eine Abzocke ist.
Abzocke. Welch böses Wort für den Versuch der Mineralölgesellschaften in ihrer Not, ihr Überleben irgendwie zu sichern.
Herzlich willkommen zum Treffen der Taskforce Spritpreis. Mein Name ist Torben Röbel, ich bin Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und soll Ihnen ausrichten, dass Frau Ministerin Reiche einen Moment später kommt. Sie hat noch einen Meinungsaustausch in der Lobby.
Wäre ja nicht das erste Mal, dass sie sich von einem Lobbyisten die Meinung austauschen lässt.
Und Sie sind wer?
Dr. Schorfmann, Umweltministerium.
Sie habe ich ja gar nicht auf dem Zettel, aber trifft sich ja sehr gut, dann können Sie ja das Protokoll führen.
Wieso gerade ich?
Ja, ist doch nur sinnvoll, wenn der, der am wenigsten zu sagen hat, das Protokoll führt. Das hier ist die Einladungsliste, da können Sie schon mal die Anwesenheit prüfen.
Also gut, der Vertreter der BP, John Harris?
Ist hier.
Karl Wertmann, Deutsche Shell?
Kommt einen kleinen Moment später. Wir wollten nicht, dass es so aussieht, als hätten wir uns abgesprochen. Also kommt er etwas später.
Aber das haben Sie dann doch abgesprochen.
Klar haben wir das. Aber Ziel unserer Absprache ist es eben, dass es nicht so aussieht, als hätte es Sie gegeben. Hauptsache, Sie können uns nichts beweisen. Sie sind doch vom Kartellamt, ha?
Woher wissen Sie das?
Jahrelange Übung.
Also gut, genug des Vorgeplänkels. Jetzt geht es um die konkreten Maßnahmen. Um das gleich einmal zu sagen, ein Verzicht bei der Mineralölsteuer kommt derzeit regierungsseitig nicht in Frage.
Erhöhung der Pendlerpauschale?
Davon wird der Sprit nicht billiger. Also auch nicht. Aber dafür übernehmen wir das österreichische Modell. Preiserhöhung nur einmal am Tag, 12 Uhr mittags.
Das kriegen wir hin. Da erhöhen wir mittags einmal um 1,50 Euro und dann haben wir den Rest des Tages Zeit, um den Preis durch schrittweise Senkung einem konkurrenzfähigen Niveau anzupassen.
Mit Absprachen?
Nein, mit Konkurrenzbeobachtung. Andere Methode, gleiche Wirkung.
Tja, ich würde sagen, damit haben wir die wesentlichen Dinge ja auch schon abgehandelt. Hat ja keinen Sinn, hier unsere kostbare Zeit zu verdaddeln. Frau Dr. Schorfmann, Sie machen dann das Protokoll fertig und geben es der Frau Reiche, damit sie wenigstens Bescheid weiß.
Und was ist denn jetzt mit dem Spritpreis?
Ja, da gibt's wie immer drei Möglichkeiten. Er steigt weiter, dann ist Trump dran schuld, er bleibt, wo er ist, dann gewöhnen sich die Leute irgendwann dran oder aber er sinkt. Dann ist das die Folge unserer wohlüberlegten und zielgerichteten Politik.
Soll ich das auch ins Protokoll schreiben?
Nicht nötig. Wir wissen eh alle, wie der Hase läuft.
Das ist mir mehr wert als Gold. Ich liege jeden Abend auf den Knien und ich bete um billiges Benzin.
Krieg, Straße, Hormuz, Iran, Trump. Ja, mehr Termini braucht es eigentlich nicht für die vielleicht größte Wirtschaftskrise, seitdem Homo sapiens ökonomis. Die Spritpreise sind schon höher als die Anzeigetafeln und wir sind fast schutzlos ausgeliefert. Was nützt da eigentlich diese Taskforce Sprit?
Den Mineralölkonzernen ist es nicht gelungen, glaubhaft zu erklären, wie die Preisgestaltung geschieht und vor allem auch, wie die Unterschiede im europäischen Vergleich zu erklären sind.
Sagt SPD-Taskforce-Obmann Zorn, der übrigens nicht wegen seines Namens dabei ist. Schlimm ist aber was anderes, denn die Mineralölisten sind wirklich verzweifelt und eingeschüchtert.
Nach unserer ersten Einschätzung hat das erhebliche Risiken für die Unternehmen zur Folge, wenn im Nachgang Preiserhöhungen, die sie gemacht werden, als nicht rechtmäßig anerkannt werden, was sogar dazu führen kann, dass sie sagen, wir steigen aus diesem Markt aus.
Oh no!
Ja, so sieht's mittlerweile aus. So verzweifelt sind die Benzinbrüder bereits, dass sie sich auch aus dem Markt zurückziehen könnten. Und dann tanken wir Eigenurin oder was? Und dann haben wir sie verscheucht, weil wir ihnen unterstellt haben, sie wollten sich die Taschen voll machen. Obwohl die doch schon voll sind.
Und kostet Benzin auf 3,10 €. Scheißegal, es wird schon gehen.
Also Spritpreise sind das Aufregerthema in Deutschland momentan und sicher noch länger.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne? Dass man verarscht wird. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Und jetzt, Achtung, könnte die doppelte Verarsche kommen, weil ja auch Ostern ist. Ein klassischer Benzinpreistreiber. Also Trump und der Hase arbeiten quasi Hand in Hand. Obwohl doch Ostern das urchristliche Fest ist und man vielleicht doch als Öler in diesen Tagen mal, ich sag's defensiv, mit moderaten Gewinnen nach Hause geht. Um das zu unterstützen, hilft dann von unserer Seite speziell zu Ostern nur noch beten.
Der Verkehr sei mit euch.
Und mit deiner Kiste.
Wir haben uns hier zu diesem Tankgottesdienst versammelt, um Celsus, unseren Herrn, um Gnade und also niedrigere Spritpreise zu bitten. Möge Celsus die Last von uns nehmen, Seite an Seite mit seinen Zapfposteln B. Petrus, Arald Reas und Totalomas. Wir hören zunächst die Lesung.
Lesung aus dem Brief der Melku an die Essosena. So blicke ich auf eure Preistafel, die da schwankt im Winde, ihr Herren des schwarzen Goldes. Und wahrlich, ich sehe, Super 210, Diesel 220. Seiet ihr des Wahnsinns fette Beute? Sehet ihr uns nicht darben, uns, die wir bei Sonnenaufgang 2 Tonnen Blech von der Tür unseres Hauses zum mühevollen Tagwerk rollen müssen und des Abends wieder zurück? Bekommet ihr den Hals nicht voll? Ich aber sage euch, wehe denen, die des Wutbürgers Bildschlagzeile schmecken müssen. Amen.
Die Melkkuh, liebe Gemeinde, sind das nicht wir alle? Fühlen wir uns nicht gemolken von jenen, die uns melken, wieder und wieder? Wir alle kennen das doch. Den Angstschweiß, wenn die Kraftstoffanzeige unerbittlich sinkt. Dazu die Scham und den Groll, die uns in diesen Tagen das Grinsen derer macht, die mit einem Elektromotor fahren. Doch verzagen wir nicht. Der Herr Celsus und der heilige Trump versprechen uns, der Sprit wird auferstehen. Er wird wieder sprudeln in Hülle und Fülle, wie in jenen Zeiten, da einst Noah Nassis 400 Meter Arche angefüllt mit kostbarem heiligen Öl den Weg durch die Straße von Hormuz ins ewige Reich der D-Mark fand. Lasset uns tanken.
Wir tanken dir, Kraftstoff, unser Gott. Dein Sprit komme, dein Zapfen geschehe, wie der Diesel, so das Super. Denn dein ist das Oktan und die Kraft und der Motorsound in Ewigkeit. Amen.
Zum Abschluss unseres Tankgottesdienstes singen wir das Lied PS 240, Nun tanket alle voll.
Nun tanket alle voll, mit Schmerzen, Geld und Tränen. Der Sprit, der ist so toll, zapft ihn aus vielen Hähnen.
Fahret hin in Frieden.
Gut, göttlicher Beistand, den wir von Gott Celsus und seinem Sohn B. Petrus erbeten, steht noch aus. Er muss uns ja erstmal erhören. Ja, und das dauert natürlich seine Zeit. Die Taskforce der Bundesregierung, ein weit weniger göttlicher Kreis, hat parallel dazu bisher auch noch keine Linderung am Zapfhahn gebracht. Der Spritpreis ist und bleibt oben. Aber jetzt gibt's ja diesen Kompromiss, dieses Maßnahmenpaketchen, das die Ölenden vielleicht ein bisschen beschwichtigen wird. Sie dürfen ab 1. April die Preise erhöhen, aber nur noch einmal am Tag. Wie hoch ist Ihnen dann überlassen? Zum Beispiel von 2,23 auf 3,50 und dann langsam runter bis 2,70. Immerhin ein Preisverfall um 80 Cent. Hey. Und alles zu diesem magischen Zeitpunkt.
Nämlich mittags um 12.
Um 12 Uhr mittags.
Dann heißt es High Noon an der Tankstelle. Und auch die Neuauflage dieses Filmklassikers ist bereits in Arbeit.
Ein festliches Ereignis kündigt sich an. Das mit Spannung erwartete Wiedersehen mit einem unvergänglichen Klassiker. 12 Uhr mittags. High Noon. Eine Stadt lebt in Angst vor dem Terror.
Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise für Kraftstoffe erhöhen.
Für jeden Menschen schlägt einmal die Stunde der Wahrheit.
Um 12 Uhr mittags.
Dieser Film ist heute so aktuell und fesselnd wie nie zuvor. Das Schicksal steht auf dem Spiel.
Das ist politisch gewollt oder wie auch immer, aber für mich ist das unerklärlich.
Von allen Freunden verlassen kämpft ein Mann allein für das Gesetz.
Und wenn das nicht Abzocke ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann weiß ich nicht, was eine Abzocke ist.
12 Uhr mittags. High Noon. Ein dramatischer Film.
Ich verkaufe mein Auto wegen Preis. Dieselpreis. Das ist so scheiße.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne? Dass man verarscht wird.
12 Uhr mittags. Ein unvergessliches Erlebnis.
Weitere Filme sind in der Mache. Wem die Spritstunde schlägt, die 24 Stunden von Hem, Lawrence von Aralien oder auch der Dörte Hansen-Klassiker Mittagsstunde in der Esso-Version. Generell wird das ja jetzt ab Mittag ein völlig neues Tankerlebnis. In den Schlangen vor den Zapfsäulen werden sich völlig neue Freundschaften ergeben. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Oh, das war in der Hem in Heimfeld, 5:45 bei unverschämt günstigen 2,69,9 für Diesel. Ich habe ihr geholfen, die 10 Ersatzkanister voll zu machen. Dabei haben wir uns halt verliebt.
Ja, so wird es sein. Ah, oder so.
Tag 1, Vormittag. Flächendeckender Verkehrsinfarkt in der gesamten Republik. Alle wollen vor der ersten einzigen Spritpreiserhöhung des Tages nochmal ordentlich volltanken. 96% aller Autofahrer kommen bis zu 4 Stunden zu spät zur Arbeit. 11.59 Uhr. Tankstellen leeren sich angesichts der erwarteten Preiserhöhung schlagartig. Fernsehteams filmen Preismasten, 7 Sender übertragen live. 12 Uhr. Super E10 bei Aral 3 Euro, Super Plus bei Esso 3,50. Eine Shell-Tankstelle in Lüdenscheid erhöht den Liter Diesel frech auf 7 Euro und fängt sofort Feuer. 12.02 Uhr. Eine Jet-Tankstelle in Gießen senkt Super auf 2,80. 7,8 Millionen Autofahrer geben Jet-Tankstelle Gießen in ihren Navi ein und blockieren bis Mitternacht rund 12.000 Straßenkilometer. Laut Zentralverband Sanitär, Heiz und Klima platzen deswegen rund 70.000 Klempner Termine. Tag 2. Um 9 kostet der Liter Super E10 rund 2,60. Lange Schlangen winden sich mehrfach um Tankstellen. 11 Uhr. Aral führt für die halbe Stunde vor 12 eine Happy Hour ein. Alles für 2,50. Bundesweites Verkehrschaos. 12 Uhr. Einheitlicher Preis an allen Tankstellen 2,99,9. Verdacht auf Absprache, aber immerhin entspannte Verkehrssituation danach. Tag 3. 12 Uhr. Total Autohof Wilnsdorf, Diesel 3,50. Um 13.30 Uhr aber nur noch 3,42. Circa 70 Pkw cruisen auf dem Autohof zwischen Autobahnkirche Sauerland und Baustoffaufbereitung so lange hin und her, bis der Preis auf unter 3,30 sinkt. Laut Tankstellenverband ist der Treibstoffverbrauch seit Einführung der neuen Regelung um 12% gestiegen. Tag 4, 10.23 Uhr. Aral-Tankstelle Kreuztal, Super Plus liegt bei sehr günstigen 2,30. Für Plätze in der Warteschlange zählt man auf dem Schwarzmarkt allerdings 1,50. 11.30 Uhr. 3 von 5 Wirtschaftsweisen warnen vor stark sinkendem Bruttosozialprodukt wegen der Arbeitsausfälle durch strategisches Tanken. 2 von 5 Wirtschaftsweisen stehen zur selben Zeit an der Tankstelle.
Scheißegal, es wird schon gehen. Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn. Es gab ja noch eine andere Wahl. Sie wissen es, die Wahl zum Münchner Oberbürgermeister. Es wurde ein Grüner namens Dominik Krause und die SPD schon wieder am Abgrund. Also echt jetzt. SPD-OB Udo Reiter hatte da noch ein paar ungenehmigte Nebentätigkeiten vorher auffliegen lassen.
Ich hab's verbockt. Es ist meine Schuld. Danke, liebe München und München, für 12 tolle Jahre. Das ist heute der letzte Tag meiner politischen Karriere. Das war's für mich.
Ja, schade. Wieder so eine SPD-Hochburg flöten. Es hat aber auch etwas schwer Lustiges. Ricarda Lang hatte es auf den Punkt gebracht.
Ich fahre zum nächsten Oktoberfest einfach nur, um neben Markus Söder zu stehen, wenn er einem Grünen zuschaut, wie er das Fest eröffnet.
Und das Krasse ist ja, dass, wenn ich das richtig weiß, Markus Söder ihm immer noch nicht gratuliert hat. Ne? Also er hat irgendwie so eine lange Liste gemacht von, wo die CSU gewählt worden ist. Und er hat es aber nicht fertiggebracht zu sagen, lieber Dominik Krause, herzlichen Glückwunsch zur Wahl in München.
Katrin Göring-Eckardt wird lange warten müssen, weil ich glaube, bis heute ist da noch nichts passiert. Ah, oder doch? Ah, ich höre gerade, doch. Oder?
Ach, Herr Söder, Sie schreiben schon. Das ist gut. Das Ding muss raus. Hilft ja nichts.
Also müssen muss ich schon mal gar nichts. Und wozu die Eile? Das ist doch nur der neue Boast mit meinem Frühstück bei McDonald's.
Ich meinte den Glückwunsch. Der muss raus.
Ist doch schon längst erledigt. Ich habe dem Gordon Schnieder gleich geschrieben und alles Gute gewünscht.
Ich rede nicht von Gordon Schnieder, sondern von Dominik Krause.
Krause. Kenn keinen Krause.
Natürlich kennen Sie den. Der war bisher der stellvertretende Oberbürgermeister von München und hat in dieser Rolle auch schon häufiger die Amtsgeschäfte geführt. Und jetzt hat er die Stichwahl gewonnen und wird der neue OB.
Ach der, München ist schon eine seltsame Stadt. Krause. Der hat doch über das Oktoberfest gesagt, es sei die weltweit größte offene Drogenszene. Einen, der sowas sagt, den kenne ich nicht. Schon aus Prinzip.
Sie können ihn zitieren, aber Sie kennen ihn nicht.
Ich bin eben vielseitig.
Wenn Sie ihm nicht gratulieren, wirkt das starrsinnig. Und vielleicht würde man Ihnen sogar unterstellen, dass Sie etwas gegen Homosexuelle haben.
Gegen Homosexuelle habe ich schon mal gar nichts, aber ich habe etwas gegen Grüne. Und dann ist der Mann auch noch ein Spezi vom Habeck. Und ich schätze, er ist auch noch Veganer.
Das weiß ich nicht. Seine Ernährungsgewohnheiten sind mir weitgehend unbekannt. Im Gegensatz zu anderen bekannten Personen pflegt er nicht, jede Mahlzeit zu fotografieren und da gleich eine Insta-Story draus zu machen.
So eine Heimlichtuerei ist doch auch schon verdächtig. Aber wenn es denn sein muss, schreib's halt was auf. So das Übliche, wer hätte das gedacht oder wird nicht einfach für Sie, aber einer muss es ja machen. Wenn Sie einen Rat brauchen, dann versuchen Sie mich gern zu erreichen. Sowas halt und dann setze ich dann meinen Markus drunter.
Gut, ich dachte am Anfang eher an sowas wie sehr geehrter Herr Krause.
Schon falsch, so einen ehre ich doch nicht.
Lieber Herr Krause kommt dann wohl auch nicht in Frage?
Na.
Jetzt hab ich's. Geschätzter Herr Krause, das passt.
Was passt da?
Na, Sie haben doch vorhin gesagt, ich schätze, er ist auch noch Veganer. Also haben Sie ihn geschätzt. Ich mach das gleich mal so fertig.
Wenn's denn sein muss. Ich unterschreibe das dann nachher. Jetzt brauche ich erstmal schöne Brotzeit. Wo haben Sie meinen Selfie-Stick gesehen?
Herzlichen Glückwunsch. Toi. Herzlichen Glückwunsch. Toi.
Alles Gute.
Toi. Herzlichen Glückwunsch.
Ihr seid immer noch mitten im Intensivstation-Podcast Satire mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche. Ich will euch kurz von hier aus auf eine wunderbare Idee und die neue Ausgabe des Podcasts Bosettis Woche hinweisen, denn da ist Christian Ehring zu Gast. Ihr wisst schon, Extra-3, Moderator, Kabarettist und feiner Beobachter der Zeit mit einer sehr, sehr guten Idee angesichts der Deepfake-Problematik.
Es wird ja viel auch über Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige, unter 14-Jährige gesprochen, was man auf jeden Fall auch ausweiten sollte auf über 50-Jährige. Aber vielleicht muss man auch einfach sagen, Männer dürfen nicht ins Internet. Also auch wenn ich selbst betroffen wäre, habe ich das Gefühl, toxische Männlichkeit ist schon in der analogen Welt ein so großes Problem.
Eine bahnbrechende Idee. Ich teile seine Auffassung, dass nicht alles, aber sehr viel besser würde. Sarah Bosetti und Christian Ehring im neuen Podcast Bosettis Woche in der ARD Sounds App, in der ihr ja auch uns hier hört mit der Intensivstation. Und ich hatte in den letzten Wochen, ach eigentlich seit Jahresbeginn, ständig das Gefühl, vielleicht ihr auch, dass hier überall Dauerstreik herrscht, oder? Das ist ja auch irgendwie ein lukrativer Markt.
Wie streik ist das denn? Jetzt im Verdi-Outlet. Schwenkfahnen, zweite Wahl. Halber Holzstiel, halber Preis. Thrillerpfeifen, Kundgebungsrückläufer. Fast wie neu. Nur 5 Euro pro Kilo. Außerdem 3D-Streiksimulator. Auch nach Streikende zu Hause am PC weiter streiken. Kostenlos mit dem Code Geduld strapazieren. Verdi-Outlet im Herzen von Düsseldorf. Keine Parkplätze, Anreise mit Bus und Bahn.
Stichwort Bus und Bahn. Mobilität hat es gerade echt schwer. Auto zu teuer, Lufthansa streikte, Nahverkehr, ÖPNV. Also wer von A nach B wollte, das wurde eng.
Mensch, Herbert, was machst du denn hier?
Ich hoffe, ich trinke gleich hier ein Bier. Erika, machst du mir eins?
Kommt. Ich dachte, du kommst nicht. Du hast doch gesagt, ihr kriegt Besuch aus München.
Ach so, ja, nee, die konnten nicht kommen wegen Streik.
Aber die Busstreiks waren doch nur in NRW.
Nicht Busstreik, die wollten fliegen.
Ja, die Piloten haben ja auch gestreikt. Warum sind die dann nicht mit dem Auto gekommen?
Mit dem Auto? Hast du mal die Spritpreise gesehen?
Stimmt, da kommt einiges zusammen. Spritpreise und dann noch die Streiks.
Ja. Sag mal, Erika, streikst du auch oder krieg ich mal mein Bier? Ich bin ja schon da, hier.
Danke. Prost. Prost. Ich muss mal gucken, wie ich nächsten Samstag auf die Hochzeit nach Hagen komme. Da ist die Bahnstrecke auch gesperrt.
Da kann ich dir helfen. Guck mal, ich habe eine neue KI-App, die errechnet dir den besten Weg unter Berücksichtigung von Streiks, Streckensperrungen und minutenaktuellen Spritpreisen.
Wow, warum hast du die nicht deinen Verwandten aus München gezeigt?
Ich bin auch froh, dass sie nicht da sind. Aber dir kann ich helfen. Wo wolltest du nochmal hin?
Hochzeit in Hagen.
Hochzeit in Hagen. Geplante Ankunftszeit?
14 Uhr.
14 Uhr. Landschaftlich schöne Strecke?
Ich muss nach Hagen.
Ah ja, stimmt. Günstigste oder schnellste Route?
Ich hab Zeit. Mach mal günstigste.
Okay. So, jetzt rechnet er. Hier, du nimmst einen E-Scooter zum Industriegebiet. Da steigst du in einen Heißluftballon nach Schwerte und von da mit einem Kanu die Ruhr runter und dann...
Oh Gott, wie lange soll ich da unterwegs sein? Mach
okay,
mal...
Okay, ich mach mal schnellste. Also... Hier steht, er findet gerade nichts, aber du könntest statt um 14 Uhr auf der Hochzeit in Hagen schon um 12.30 Uhr auf einer Beerdigung in Wuppertal sein.
Super, buch das. Dann bin ich zur Sportschau wieder zu Hause.
Nee, auf dem Rückweg ist Streik.
Dann bleibe ich hier. Prost!
So, ein paar Sätze muss ich hier in Sachen Irankrieg doch noch verlieren, beziehungsweise Donald höchst selbst.
We did a little excursion. We had to take this little couple of weeks, few weeks of excursion, but it's been incredible. Our military is unbelievable, the job they're doing.
Klingt wie ein kurzer Jagdfamilienausflug, a little excursion. Ein Krieg ohne klares Ziel, Plan und Ausstiegsszenario und weltweit wird die Energie knapp. Die Straße von Hormuz war Trump möglicherweise vorher gar nicht bekannt und alle Amateurstrategen haben sich vorher auch nicht vorstellen können, dass der Iran die sperren könnte. Ja, shit, verdammt. Hexeth, wieso hast du nicht? Oder JD, sonst immer den Mund voll, dicke Backen, aber hier mal völlig versagt? Wieso hat mir das keiner? Oh Gott. Ich möchte es mir gar nicht genau vorstellen. Netanyahu hat es ihm natürlich auch nicht gesagt, denn sonst hätte er womöglich gar nicht mitgemacht. Jetzt bombardieren sie also weiter und müssen aber noch die angereicherten etwa 420 Kilo Uran finden, die irgendwo im Land sind. Können überall sein. Frage jetzt, Einmarsch in den Iran? Alles möglich. Truppen sind ja schon verlegt worden, verhandelt wird, sagt Donald. Aber der Iran will nichts davon wissen. Die Wahrheit stirbt halt irgendwo zuletzt. Aber nach einem Deal will Donald die Straße von Hormuz höchstpersönlich offen halten.
Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid.
Der Ayatollah und ich, wer immer auch der Ayatollah ist, wir schauen mal, da gibt's ein paar Respektable. Vielleicht ist auch einer davon der Richtige. Ha, klingt nach einem Plan und nach einem Musikvideo, der Ayatollah und ich. Na anders, ich und der Ayatollah. So rum, klar. Vielleicht ist auch noch ein Houthi dabei. Ha, ich und der Houthi. Und wann ist eigentlich Schluss mit dem Ausflug? Da hat sich Donald verschiedentlich widersprochen, aber auf eine Antwort kann man aufbauen.
When I feel it.
Okay.
I feel it in my bones.
When I feel it in my bones.
Die neue Dimension der Diplomatie und Außenpolitik. Das Gefühl. Daran müssen wir uns jetzt wahrscheinlich gewöhnen. Klar, dass man sich im deutschen Außenministerium auch bereits drauf einstellt. So, Günther, was gibt's Neues?
Ja, wenn ich das wüsste. Der Trump scheint jetzt völlig irre geworden zu sein.
Ich hab doch gefragt, was es Neues gibt.
Also neu ist, dass Trump seine Entscheidung, wann zum Beispiel der Krieg gegen den Iran beendet werden soll, jetzt nach Gefühl fällen will.
Hat er das gesagt?
Ja. Hör mal hier.
Wurde Donald Trump in einem Interview mit Fox News die Frage gestellt, wann er denn erkenne oder denke, dass der Krieg vorbei sei. Und da hat Donald Trump geantwortet, wenn ich das fühle.
Und wo fühlt er das dann?
Wie meinst du, wo?
Naja, ich fühle Wetterumschwung zum Beispiel im Steiß. Wo fühlt Trump das Ende des Krieges?
Ich weiß nicht, wo er das fühlt. Vielleicht in den Eiern, was weiß ich.
Und das willst du Herrn Wadefuhl so mitteilen? Da habe ich aber ein ganz schlechtes Gefühl.
Ja, sehr witzig. Die Frage ist doch sowieso, ob das überhaupt geht.
Was geht?
Dass Trump etwas fühlt. Ich dachte immer, der fühlt gar nichts. Mitgefühl hat er auf jeden Fall nicht. Schamgefühl auch nicht.
Stimmt.
Rhythmusgefühl auch nicht. Ich meine, hast du den mal tanzen sehen?
Vielleicht meint er sein Spaßgefühl.
Ja, hat er das denn? Ich habe von ihm noch nie einen guten Witz gehört.
Es geht ja auch um seinen Spaß. Ha. Er will doch die Insel Karg vor der iranischen Küste nochmal bombardieren. Nur so zum Spaß. Hör mal.
He may hit it a few more times just for fun. Yes, that's a real quote. Just for fun. Just for fun.
Ach so, Spaß. Den hat Trump doch immer dann, wenn ihm alle applaudieren und genau das machen, was er verlangt. Meinst du, ihm vergeht der Spaß, wenn die NATO jetzt nicht wie verlangt die Straße von Hormus absichert?
Könnte sein. Das löst bei ihm bestimmt kein Spaßgefühl aus.
Und wenn ihm der Spaß total vergeht, dann ist der Krieg vorbei.
Das Elend der iranischen Bevölkerung bleibt dann aber.
Gefühlt?
Nein, real. Fassen wir mal zusammen, bitte. Unser Bericht muss raus. Überschrift?
Wie wär's mit Krieg der Gefühle und ein bisschen Spaß muss sein?
Sehr gut. Damit kann Wadefuhl arbeiten. Im Grunde, Entschuldigung, ist es doch wie bei Loriot.
Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Ob es nun um die Frage geht, wann ein Ei weich gekocht ist oder der Iraner, entscheidend ist das Gefühl. Das hat Donald mit den Frauen gemeinsam, sein besonderes Gefühl. Ach, er wird's schon machen, auch wenn er jetzt echt sauer auf uns ist, weil wir seine Drecksarbeit nicht gutieren. Zuerst sagte Merz ja 3 Tage nix, dann wenig.
Deshalb ist jetzt nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren.
Dann kippte das alles. Und heute ist es Anti.
Washington hat uns nicht zu Rate gezogen. Wir hätten abgeraten.
Oh, und dann kam noch der Pistorius von wegen, das ist nicht unser Krieg. Und am Ende auch noch das ganz böse Wort Völkerrecht.
Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen.
Klar, dass Donald jetzt sauer ist. Und wie?
But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there.
Die NATO war nicht da. Sie kostet Milliarden und am Ende ist sie nicht da.
Because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO.
So, und da ist jetzt einer mehr als eingeschnappt, geradezu tief enttäuscht wie Papa. Sohn Friedrich Merz ist in Ungnade gefallen. Wer hätte das gedacht? Und wenn dieser Krieg irgendwann beendet ist, dann kommt die Inselbegabung von Donald wieder hoch. Grönland ist noch warm, würde ich sagen. Vielleicht aber erstmal Kuba.
I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba.
First we take Cuba, then we take Greenland. Aber auch andere Inseln machen sich schon mal auf was gefasst.
Kuba. Kommunismus unter Palmen und jetzt auch ohne Öl. Trump sei Dank noch nicht mal Strom. Hier auf der karibischen Insel Kuba spitzt sich die Lage dramatisch zu. Aber nicht nur hier.
Ich stehe hier auf dem frisch bombardierten iranischen Öleiland Karg in der Sackgasse von Hormus am Golf, wo man Trumps geopolitische Neurodifferenz nicht länger leugnen kann.
Und auch hierzulande auf der noch dänischen Insel Grönland ist man sich mittlerweile sicher, dass Trumps geradezu manisches Interesse rückblickend doch eindeutig ins psychologische Muster passt. Spätestens hier erlebte Donald im Hinblick auf seine Inselbegabung einen heftigen Schub.
Hola, ¿qué tal? Wie Presseagenturen melden, hat Trump zeitgleich zur orchestrierten Ölkrise auf Kuba nun auch noch ein Sangria-Embargo gegen die Urlaubsinsel Mallorca verhängt. Deutsche Touristen hier vor Ort reagierten geschockt, befürchten obendrein ballistische Raketen am Ballermann und bitten nun Außenminister Wadefuhl um Unterstützung bei ihrer Rückreise.
Aber auch deutsche Inseln nimmt der US-Präsident nun ins Visier.
Das ist korrekt. Spannungen auch auf Teneriffa und Fuerteventura. Grund dafür allerdings ein Missverständnis. Trump hatte statt von kanarischen etwas von kanadischen Inseln gelesen. Aber viele Besserverdiener fragen sich, wie ist die aktuelle Lage denn auf Sylt?
Auf dem hiesigen nordfriesischen Eiland legt man bereits prophylaktisch einen Vorrat an Austern und Champagner an, um auf eine Intervention des aalglatten Präsidenten vorbereitet zu sein. Anderswo hat man da mehr Glück.
Entspannt zurücklegen kann man sich hier im Steuerparadies auf den Cayman Islands, die Donald Trump vorgibt, überhaupt nicht zu kennen.
Nun denn, Experten behaupten, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendjemand Donald Trump verrät, dass Europa, geografisch betrachtet, bloß eine richtig große Halbinsel ist.
Am Ende wird das Board of Peace unter der Leitung von Donald Trump in enger Kooperation mit Giovanni Infantino alles gerichtet haben.
Unglaublich, aber wahr. Räumungsverkauf im UNO-Hauptquartier wegen Weltaufgabe. Alles muss raus. Fähnchen aus über 193 Ländern. Wühlen, suchen, sparen. Sitzungshammer drastisch reduziert. Rolltreppen, zweite Wahl, direkt zum Mitnehmen. Und Giga-Gewinnspiel für Trumps Friedensratsmitglieder. Wir verlosen 3x2 Abrissbirnen. Schnell ins UNO-Hauptquartier im Herzen von New York. Parkplätze auf dem Hof.
Intensivstationen mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche. Wir haben ja nicht nur eine Ölkrise zurzeit, sondern auch
eine Eierkrise. Viel zu wenig Eier, viel zu viel Nachfrage.
Die Eierknappheit, die verteuert die Eier wahnsinnig.
Kann es mit Ostern zu tun haben? Oder streiken die Hennen? Wie tief hängt Verdi damit drin?
Doch prognostizieren Experten, dass selbst das Discounter-Ei im Zehnerpack bald deutlich über 3 Euro kosten wird.
Der Einzelhandel darf hier jetzt auch die Eierpreise nur einmal am Tag erhöhen. Super Ei 10 kostet 2,30 das Stück. Frohe Ostern.
Machen Sie sich mal ganz locker.
Ja, aber das ist nicht ganz so einfach zurzeit. Das Klima gab es auch noch im März, also es gibt es noch. Der März, wieder mal zu warm, zu trocken, zu süß. Und Frau Reiche stellt in Texas bei einem Energiemeeting, wo auch sonst, die Klimaziele der EU in Frage. Während hier der tapfere Umweltminister Schneider das neue Klimaschutzprogramm vorstellte.
Untergliedert in 67 Maßnahmen, die wir mit dem Klimaschutzprogramm 26 jetzt vorstellen. Er bringt 27 Millionen Tonnen.
Das ist ambitioniert. Fachleute sagen, dass auch hier das Milchmädchen weite Teile der Rechnung übernommen hat. Und was ganz großartig übrigens ist:
Wenn wir vorangehen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, wird es auch der Rest der Welt tun.
Erst wir, dann der Rest der Welt. Das ist ja dann nicht mehr viel. Zum Glück. So, was haben wir noch? Mir wurde klar, warum kaum Frauen die AfD wählen.
Der Wähler hat das ja auch entsprechend gutiert. Der Wähler gutiert unsere Arbeit.
Oh no!
Ja, und deswegen nochmal kurz zurück zur Wahl in Baden-Württemberg. Da, wo sie alles können, außer Hochdeutsch und SPD.
Das ist dann nicht rein grün, rein schwarz, sondern es ist Baden-Württemberg. So sind wir hier.
Ja, so sind sie da. Trotz aller Widrigkeiten.
Es gab auch eine Schmutzkampagne gegen den Spitzenkandidaten der CDU, wie man ihn in der weiteren politischen Mitte jedenfalls noch selten gesehen hat.
Sagte Jens Spahn wegen der rehbraunen Augen. CDU-Kandidat Hagel hatte es nicht geschafft.
Da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Das ist eine Niederlage für uns.
Ja, danke. Floskel Nummer 17. Der Cem Özdemir von welcher Partei noch? Ah ja, Grün war das. Richtig. Hauchdünner Vorsprung. CDU und Grüne gleich viele Sitze im Parlament. CDU wollte schon, dass sich beide die Amtszeit teilen. Spahn wollte das. Gute Idee? Weiß nicht. Ich kann jetzt aber nochmal mit dem ehemaligen Wilfried Kretschmann sprechen, dessen Originalkrawatte übrigens von seinem Sieg Cem Özdemir am Wahlabend trug. Wow. Aber Herr Kretschmann, mal unter uns, wie sehr schmerzt es denn, dass Sie zwar der erste, aber nicht der letzte grüne Ministerpräsident in Bavü waren?
Ja, als der Cem mich vor ein paar Wochen gefragt hat, ob ich ihm eine alte Krawatte mit den grünen Streifen ausleihe, die ich vor 15 Jahren getragen habe, als ich zum ersten Mal gewählt wurde, ja, da habe ich gedacht, er will die zum Rottweiler Narrensprung tragen oder zum Altweiberfasching. Denn der Cem hatte ja auf einmal eine kindliche Freude an volkstümlichen Versammlungen. Aber als ich ihn dann am Sonntagabend damit im Fernsehen gesehen habe, war mir klar, der meint den durchsichtigen Enkeltrick völlig ernst.
Ja, die CDU sagt, im Landtag gibt es eigentlich ein Patt, weil beide Fraktionen, Grüne und CDU, gleich viele Sitze haben. Und jetzt müsste man sich die Amtsperiode beim Ministerpräsidentenposten teilen. Ist das denkbar?
Denen hat's natürlich die Stimmung verhagelt am Sonntag und meinethalben können wir das so handhaben, dass der Cem den Posten erst in 2,5 Jahren übernimmt. Und bis dahin mache ich halt noch weiter.
Ganz sicher, Herr Kretschmann. Die CDU wirft ja den Grünen immer noch eine Schmutzkampagne gegen Manuel Hagel vor. Stichwort, Sie wissen schon, 16 Jahre, braunes Haar, so standst du vor mir.
Wir hier im Land, wir machen alle regelmäßig eine gründliche Schmutzkampagne und nennen das Kehrwoche. Mhm. Und die CDU hält sich doch sonst an Traditionen. Außerdem stand das Video seit Jahren in einer verstaubten hinteren Ecke in diesem Internet. Und unsere grüne Sauberfrau hat es nur gründlich nach vorne gekehrt. Mhm. Wenn der Hagel sich gerne in rehbraune Augen verguckt, dann soll er sich am Kabinettstisch einfach gegenüber vom Cem hinsetzen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Herr Kretschmann, vielen Dank für dieses letzte Interview und für Sie alles Gute. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie lange hängt ihr schon vor dem Gerät? Also Handy? Die Intensivstation macht ja eigentlich nicht süchtig, ja? Und Kinder ja schon gar nicht. Aber die Plattformen TikTok, YouTube und Co. sind jetzt von einem Gericht in L.A. als süchtig machend eingestuft worden.
Klägerin KGM hat mehrere Tech-Unternehmen verklagt. Deren Plattformen machten so abhängig wie Zigaretten oder Online-Casinos, so ihr Vorwurf. Mit 6 Jahren habe sie nach eigenen Angaben angefangen, YouTube-Videos anzuschauen. Mit 9 habe sie sich bei Instagram angemeldet. Bis zu 16 Stunden am Tag habe sie Social-Media-Apps genutzt. Das habe bei ihr zu Depressionen und Angstzuständen geführt.
Ein paar Millionen bekommt sie jetzt, wenn die Berufung nichts bringt. Und für uns bleibt die Erkenntnis, TikTok und Co. machen Kinder süchtig, sind wie Drogen. Und die Drogenszene stellt sich jetzt drauf ein.
Hey, mein Kleiner, komm mal her, ich hab was für dich.
Ich bin nicht klein und dein Kleiner bin ich schon mal gar nicht, Boomer.
Große Klappe, gefällt mir. Hier, guck mal.
Wenn du jetzt den Mantel aufmachst und ich sehe irgendwas, was ich nicht sehen will, dann trete ich dir genau dahin, du Opfer.
Ganz im Gegenteil, ich weiß genau, was du sehen willst. Und was noch besser ist, ich kann es dir auch zeigen.
Und was bitteschön soll das sein?
Na, das hier.
Echt, Alter? Dein komisches Handy ist doch wohl 100 Jahre alt. Da hat sogar mein Vater, der Loser, ein besseres.
Und darauf lässt er dich Insta gucken oder TikTok?
Nee, natürlich nicht. Mit der scheiß Altersgrenze dauert das noch ein ganzes Jahr.
Siehste, aber mit meinem Handy könntest du schon jetzt mal einen Blick werfen. Ich leih dir das Ding für 10 Minuten oder meinetwegen sogar für eine Viertelstunde. Da kannst du alles gucken, was dir Spaß macht und niemand erfährt was davon. Na, ist das ein Angebot?
Klingt gut, aber dafür willst du doch sicher irgendwas.
Ah ja, eine Kleinigkeit müsstest du schon für mich tun.
Hab ich's doch gewusst. Vergiss es, du Pedo.
Nein, nein, du verstehst mich völlig falsch. Siehst du da vorne das Restaurant zum Löwen?
Bin ja nicht blind.
Die haben einen köstlichen Kinderteller mit Fischstäbchen und Pommes zum Sonderpreis. Aber den gibt's nur für Kinder bis 12. Wenn du mir den bringst, leihe ich dir mein Smartphone für eine Viertelstunde.
20 Minuten und wir haben einen Deal.
Abgemacht.
Das war's wieder im Intensivstation-Podcast, den wir am 30. April aufgenommen haben. Was sich alles noch geändert hat, wenn Sie das hier später hören... Keine Ahnung. Hoffentlich alles zum Guten. Sag mal, toi, 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 Bucki, Buckelwahl. Wir drücken die Flossen. Wir, das waren Martin Zingsheim, Richard Berkowski, Peter Stein, Torben Pölz, Maja Rollberg, Hartmut Grave, Jakob Gaberle, Tobias Brodovi, Tom Beinlich, Friedemann Weise, Sabine Korbmann und Selma Zoronitsch. Mein Name ist Stefan Fritsche.
Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Ja, und diese ist so einfach wie überzeugend.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne? Dass man verarscht wird.
Und damit tschüss, bis Ende April. Und bis dahin wünsche ich ausreichend Humor, wie immer, auf der breiten Seite des Lebens.